lese jetzt aus dem Wort Gottes, Jesaja 51, die Verse 1 bis 16. Hört mir zu, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Schaut den Fels an, aus dem ihr gehauen seid, und den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Schaut Abraham an, euren Vater, und Sarah, von der ihr geboren seid. Denn ich rief ihn, als er noch allein war, und segnete ihn und vermehrte ihn. Denn der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Wüsten und macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, sodass man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lobgesang. Achte auf mich, mein Volk, hört auf mich, meine Leute, denn von mir wird ein Gesetz ausgehen und mein Recht will ich zum Licht der Völker aufrichten. Denn meine Gerechtigkeit ist nah, mein Heil zieht aus und meine Arme werden die Völker richten. Die Inseln hoffen auf mich und warten auf meinen Arm. Hebt eure Augen auf zum Himmel und schaut unten auf die Erde, denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid veralten, und die darauf wohnen, werden im Nu dahinsterben. Aber mein Heil bleibt ewig und meine Gerechtigkeit wird kein Ende haben. Hört mir zu, die ihr die Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herzen mein Gesetz ist. Fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen, und wenn sie euch lästern, verzagt nicht. Denn die Motten werden sie fressen wie ein Kleid, und Würmer werden sie fressen wie wollenes Tuch. Aber meine Gerechtigkeit bleibt ewig, und mein Heil von Generation zu Generation. Wach auf, zieh Kraft an, du Arm des Herrn. Wach auf wie in den Tagen der Vorzeit von alters her. Warst du es nicht, der die Stolzen zerhauen und den Drachen verwundet hat? Warst du es nicht, der das Meer, die Wasser der großen Tiefe austrocknete, der den Grund des Meeres zum Weg machte, damit die Erlösten hindurchgingen? So werden die Erlösten des Herrn wiederkehren und mit Jubel nach Zion kommen, und ewige Freude wird auf ihrem Haupt sein. Wonne und Freude werden sie ergreifen, aber Trauer und Seufzen werden von ihnen fliehen. Ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen fürchtest, die doch sterben, und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen, und den Herrn vergisst, der dich gemacht hat, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet? Du aber fürchtest dich täglich, den ganzen Tag vor dem Grimm des Bedrängers, wenn er sich vornimmt zu verderben. Wo bleibt nun der Grimm des Bedrängers? Der Gefangene wird bald freigegeben, damit er nicht hinstirbt zur Grube und keinen Mangel an Brot hat. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer bewegt, sodass seine Wellen wüten. Sein Name heißt Herr Zebaoth. Ich lege mein Wort in deinen Mund und bedecke dich mit dem Schatten meiner Hände, damit ich den Himmel pflanze und die Erde gründe und zu Zion sage, du bist mein Volk. Wort des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für dein Wort. Es ist ein Wunder, dass du zu uns sprechen willst, dass du dich uns zu erkennen geben willst. Und wir wollen diese Gelegenheit nun dankbar annehmen und dich bitten, dass du uns zeigst, wer du bist und wie du deine Gerechtigkeit in dieser Welt aufrichtest. In Jesu Namen. Amen. Ja, im Gebet hat sie es schon angedeutet, wir leben in einer ungerechten Welt. Wir müssen nur in unsere eigene Gesellschaft schauen oder auch weltweit. Wir sehen Ungerechtigkeit überall. Und ich bin mir sicher, dass jeder Einzelne von uns einerseits schon Ungerechtigkeit an sich erfahren haben wird. Dinge, die nicht gerecht waren, die an dir geschehen sind und vielleicht schmerzen ja auch heute noch. Und gleichzeitig wird es vielleicht auch Dinge geben, wo du selbst zugeben musst, dass du ungerecht warst. Wir leben in einer ungerechten Welt. Ich denke, was uns aber auch Mut geben könnte oder sollte, ist, dass wir auch in einer Welt leben, die nach Gerechtigkeit jagt. Die Worte, die durch unsere Medien klingen, sind Klimagerechtigkeit, Generationengerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ein heißes Thema und ich denke, das ist für uns als Christen, die von einer größeren Gerechtigkeit zu erzählen haben, eine wunderbare Neuigkeit. Gerade wenn wir uns in die sozialen Medien hineinwagen, dann sehen wir dort allerdings auch, welche Auswüchse diese Jagd nach Gerechtigkeit manchmal annehmen kann. Stürme der Entrüstung müssen wir dort miterleben über vermeintliche Ungerechtigkeit und nicht selten wird dort auch eine große Selbstgerechtigkeit deutlich. Ich denke, den Luxus der Selbstgerechtigkeit, den hatte das Volk Israel damals nicht. Wie wir in den vergangenen Kapiteln im Propheten Jesaja gesehen haben, hat das Volk Israel seine Ungerechtigkeit offen vor Augen geführt bekommen. Es muss nach Babylon ins Exil aufgrund seiner Ungerechtigkeit. Die ganze Welt sieht die Ungerechtigkeit dieses Volkes. Und diese Situation, die wird sich umkehren, das verspricht Gott. Aber ich denke, dieses tiefe Gefühl nach Ungerechtigkeit kann auch zu geistlichen Lähmungserscheinungen und einer Mattigkeit, einer Müdigkeit führen, die wir im letzten Kapitel schon gesehen haben. Und wenn man auf sich selbst schaut und sich bewusst ist, ich bin ungerecht, ich stehe schuldig vor Gott, dann hat das natürlich tiefe Auswirkungen auf das Selbstbild. Man fühlt sich bedeutungslos, man fühlt sich verdammungswürdig, man fühlt sich vielleicht auch wertlos. Wie im vorherigen Abschnitt allerdings schon angekündigt wurde von Gott, wird Gott Gerechtigkeit schaffen für sein Volk. Und diese geistlichen Lähmungserscheinungen des Volkes kommen daher, dass das Volk zu sehr auf sich selbst schaut und zu wenig auf seinen großen Gott. Wenn man zu sehr auf sich selbst achtet, dann tritt schnell ein Gefühl der Schwäche ein, des Unvermögens, das sich dann in solchen geistlichen Lähmungserscheinungen äußert. Was also ist Gottes Botschaft an Menschen, die seiner Gerechtigkeit nachjagen? Also keiner Gerechtigkeit, die von dieser Welt kommt, sondern einer Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Nun, die erste Aufforderung lautet, dass sein Volk zurück auf seine Anfänge blickt, auf die Anfänge von Gottes Handeln mit seinem Volk. Und zuallererst ist hier in Vers 1 von Abraham die Rede, Vers 2, Entschuldigung. Dort heißt Vers 1, schaut den Fels an, aus dem ihr gehauen seid, und den Brunnenschacht, aus dem ihr gegraben seid. Schaut Abraham an, euren Vater, und Sarah, von der ihr geboren seid. Und warum sollen sie auf Abraham und Sarah schauen? Nun, weil Gott diese beiden auf überwältigende Weise gesegnet hat. Sie waren völlig allein, aber Gott machte sie zu einem großen Volk. Und die Botschaft darin lautet, was Gott einmal getan hat, das kann er auch wieder tun. Der Blick zurück offenbart die Zukunft des Volkes. Die Verheißung an Abrahams Nachkommen hat nichts von ihrer Gültigkeit verloren. Gott wird sein Volk aufs Neue segnen und das Ausmaß dieses Segens wird anhand eines zweiten Blicks in die Vergangenheit deutlich. Schaut euch das an, Vers 3. Der Herr tröstet sie und er tröstet alle ihre Wüsten und macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, sodass man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lobgesang. Wenn Gottes Gerechtigkeit aufgerichtet wird, dann wird sein Segen paradiesische Ausmaße haben. Wie Eden, wie der Garten des Herrn wird es dann sein. Die Freude wird kein Ende kennen unter Gottes Gerechtigkeit. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft für die, die der Gerechtigkeit nachjagen? Und dieser hoffnungsvolle Einstieg befreit, er soll aus geistlicher Lähmung befreien. Er motiviert aufs Neue für ein entschiedenes Leben mit Gott und für Gott. Allerdings taucht an dieser Stelle gleich eine naheliegende Frage auf, und nämlich die Frage nach dem Wann. Diese Menschen stecken in Babylon fest, im Exil, und die Frage ist, wann wird diese Gerechtigkeit kommen? Wann wird sie erfahrbar sein? Und der nächste Abschnitt hat darauf die Antwort. Gottes Gerechtigkeit ist nah. Gottes Gerechtigkeit ist nah, sehr gut. Lesen wir nochmal ab Vers 4. Achte auf mich, mein Volk, hört auf mich, meine Leute, denn von mir wird ein Gesetz ausgehen und mein Recht will ich zum Licht der Völker aufrichten. Wir haben diese Ankündigung immer wieder in den vergangenen Wochen gehört. Sie ist eng verbunden mit diesem geheimnisvollen Gottesknecht, der Gottes Plan genau dort erfüllt, wo Israel erbärmlich versagt hat. Er ist die Erfüllung, er ist das wahre Israel, er ist das Licht der Völker. Mein Recht will ich zum Licht der Völker aufrichten, bedeutet, der Gottesknecht wird sozusagen die Gerechtigkeit Gottes unter den Völkern verbreiten. Wir sehen das in Kapitel 49. Dort können wir gewissermaßen mithören, wie Gott zu seinem Knecht sagt: Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels wiederzubringen, sondern ich habe dich auch zum Licht der Nationen gemacht, damit du mein Heil bist und das Ende der Erde. Dieser Gottesknecht wird Gottes Gerechtigkeit in der Welt etablieren. Seine gerechte Regierung wird allen Nationen Recht und Heil, also Gottes Errettung, bringen. Und in Vers 5 folgt nun Gottes erstaunliche Ankündigung. Dort heißt es: Meine Gerechtigkeit ist nah. Sie ist nicht weit weg. Mein Heil zieht aus. Gegenwart. Und meine Arme werden die Völker aufrichten. Die Inseln, also stellvertretend für die fernsten Länder, sie hoffen auf mich und warten auf meinen Arm. Was Gott hier sagt, ist, Gottes Gerechtigkeit ist zum Greifen nah. Wer sich nach Gottes Gerechtigkeit sehnt, der darf wissen, sie ist nah. Und das ist, denke ich, für die, die sich danach sehen, eine unheimlich gute Botschaft, eine ermutigende Botschaft. Das gilt nicht nur für die, die sich ihrer eigenen Ungerechtigkeit bewusst sind und sich deshalb nach Gerechtigkeit sehnen für sich selbst, sondern natürlich noch viel mehr für die, die unter Ungerechtigkeit leiden müssen. Und um die geht es hier primär in diesem Abschnitt, um Menschen, die unter Ungerechtigkeit in dieser Welt leiden müssen. Mit Gottes Gerechtigkeit kommt für beide, für schuldbewusste Täter, genauso wie für um Gerechtigkeit schreiende Opfer, kommt Errettung aus der Ungerechtigkeit dieser Welt. Für beide kündigt Gott eine dramatische Wendung an. Und an dieser Wendung sehen wir, wie ernst es Gott damit ist, alle Ungerechtigkeit in dieser Welt zu beenden. Schau dich Vers 6 an. Was wird Gott tun, um alle Ungerechtigkeit zu beenden? Dort sagt Gott: Hebt eure Augen auf zum Himmel und schaut unten auf die Erde, denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid veralten. Und die darauf wohnen, werden im Nu dahin sterben, aber mein Heil bleibt ewig. Meine Gerechtigkeit wird kein Ende haben. Was kündigt Gott an? Das Ende dieser ungerechten Welt. Gottes Gerechtigkeit ist nah, sagt Jesaja, aber wir sollten das Ausmaß und die Radikalität dieser Ankündigung nicht unterschätzen, denn sie bedeutet das Ende dieser Welt. Und nur wer Gottes Heil empfangen hat, wer Gottes Gerechtigkeit für sich in Anspruch genommen hat, nur der hat eine Zukunft. Nur dem gehört die Ewigkeit, verheißt Gott hier. Und die entscheidende Frage für jeden Einzelnen von uns ist deshalb, haben wir Anteil an Gottes Gerechtigkeit? Haben wir sein Heil empfangen? Das Heil in diesem geheimnisvollen Gottesknecht, den wir 7 Jahrhunderte später in Jesus Christus erkennen dürfen. Für alle, die Gottes Gerechtigkeit nicht nur nachjagen in dieser Welt, sondern sie auch in Jesus Christus gefunden haben, ist Gottes nahe Gerechtigkeit eine riesige Ermutigung. Das Ende der Welt ist nicht zum Fürchten, sagt Vers 7, sondern Grund zu großer Hoffnung. Aber natürlich ist es für alle anderen, die sich ihm noch nicht anvertraut haben, eine dramatische Warnung vom nahen Ende. Niemand kann sich Gottes Gerechtigkeit entziehen, heißt es hier. Und das bedeutet natürlich für dich, wenn du noch nicht an Jesus glaubst, mach lieber heute reinen Tisch mit Gott als morgen. Lieber heute Jesus Christus vertrauen und seine Gerechtigkeit empfangen, als morgen die Konsequenzen für die eigene Ungerechtigkeit zu tragen. Niemand weiß, wann diese Gerechtigkeit so aufgerichtet wird, wie sie hier angekündigt wird. Gottes Gerechtigkeit ist nah, aber sehr oft können wir sie nur schemenhaft erkennen. Oft erscheint sie unerträglich weit weg und diese Sehnsucht nach Gottes Gerechtigkeit hört man deshalb auch in diesem eindringlichen Ruf aus Vers 9. Wach auf, zieh Kraft an, du Arm des Herrn. Wach auf. Der Arm des Herrn ist eine Metapher für Gottes Kraft und mächtiges, errettendes Handeln. Der Arm des Herrn war es, der Israel im Exodus aus ägyptischer Sklaverei befreit hat. Und hier sehen sich Menschen nach einem erneuten Eingreifen Gottes auf dieselbe Weise. Ein Eingreifen, das ihre Situation grundlegend verändert. Und wenn man diesen Ruf im Kontext des babylonischen Exils sieht, ist es kein Wunder, dass Gottes Volk sich nach erneuter Errettung sehnt. Jerusalem liegt zerstört, das Volk ist weit zerstreut im ganzen babylonischen Reich. Viele werden nie mehr zurückkehren und nur der starke Arm des Herrn kann Gottes Volk aus dieser hoffnungslosen Lage erretten. Wach auf, du Arm des Herrn, heißt es hier. Und Gottes ermutigende Antwort im Abschnitt danach lautet tatsächlich, Gottes Arm schläft nicht. Gottes Arm schläft nicht. In Vers 14 kündigt Gott an, der Gefangene wird bald freigegeben, damit er nicht hinstirbt zur Grube und keinen Mangel an Brot hat. Dann, in anderen Worten, wenn Gottes Arm Gerechtigkeit schafft, werden die Gefangenen befreit. Und das gilt ganz konkret für die Rückkehr aus Babylon. Aber selbst nachdem die Rückkehrer wieder in Jerusalem angekommen sind, bleibt es ein lebendiges Bild, ein Bild für innere, für geistliche Gefangenschaft, von der Menschen befreit werden müssen. Einer Gefangenschaft, die Menschen davon abhält, nach Gottes Gerechtigkeit zu leben und von der nur Gott uns befreien kann. Hier geht es nicht um die eigene, um die Befreiung des eigenen Menschen, sondern es geht um die Sehnsucht derer, die schon befreit wurden. Sie sehen sich danach, dass Gott auch andere aus geistlicher Gefangenschaft befreit, damit sie zurück zu Gott finden. Und wenn du heute als Nicht-Christ zuhörst, dann will ich dir von der Sehnsucht erzählen, einer Sehnsucht, die in dieser Gemeinde herrscht. Eine Sehnsucht danach, dass du befreit wirst, du dich befreien lässt. Und zwar befreit von einer Sklaverei, die dich zwingt, dir selbst zu dienen. Eine Sklaverei, die dich zwingt, den Prinzipien dieser Welt zu dienen. Karriere, Geld, Beziehung, was auch immer, einer Sklaverei, die die Wurzel aller Ungerechtigkeit darstellt. Gott will dich befreien. Befreien zur Selbstlosigkeit, befreien zur Liebe für Gott und für andere, denn darin besteht die Wurzel von Gottes Gerechtigkeit. Nur so können wir gerecht leben, wenn Gott uns befreit, selbstlos zu leben. Und hier antwortet Gott auf diesen Ruf nach seinem rettenden Eingreifen im Leben anderer und er sagt, mein Arm schläft nicht. Vers 11, die Erlösten des Herrn werden wiederkehren und mit Jubel nach Zion kommen, Vers 11. Und ewige Freude wird auf ihrem Haupt sein. Wonne und Freude werden sie ergreifen, aber Trauer und Seufzen werden von ihnen fliehen. Gott wird sein Volk erlösen und wie wir gesehen haben, ist Gottes Volk nicht mehr nur Israel an dieser Stelle, sondern ein Volk aus allen Nationen, aus allen Ländern. Gott wird für diese Menschen für Gerechtigkeit sorgen. Und im vorigen Abschnitt haben wir erfahren, dass damit auch das Ende der ungerechten Welt einhergeht. Gott wird sie mit Gerechtigkeit richten, diese Welt, sie wird zum Ende kommen. Und genau an der Stelle spricht Vers 16 von der Kehrseite des Weltendes. Denn dort kündigt Gott an, ich werde eine neue Welt schaffen. Schau dich Vers 16 an. Dort sagt Gott, ich lege mein Wort in deinen Mund und bedecke dich mit dem Schatten meiner Hände, damit ich den Himmel pflanze und die Erde gründe und zu Zion sage, du bist mein Volk. So wie Gottes Gericht die alte Welt beenden wird, so wird Gottes Heil eine neue Welt erschaffen. Das ist die Zukunft, die Gott ankündigt und diese Zukunft gehört der Stadt Zion. Jetzt könnte man sich fragen, wer lebt schon in Zion? Nun, wer der Gerechtigkeit nachjagt, der wird nach Zion kommen. Dort versammelt Gott diejenigen bei sich, die den Herrn von ganzem Herzen suchen, Vers 1, und zu diesen Menschen sagt Gott, du bist mein Volk. Sein Volk ist Zion. Wenn du zu Gottes Volk gehörst, dann bist du Teil von Zion und dir gehört die Zukunft. Zion stellt also einerseits einen Sammelort dar, wo alle Menschen, die an Gott glauben, die diese Gerechtigkeit nachjagen, die dieser Gerechtigkeit nachjagen und in Jesus gefunden haben, versammelt sind. Aber Zion soll auch selbst eine ganz besondere Rolle in Gottes Plan für eine gerechte Welt spielen. Und auch das sehen wir in Vers 16. Schaut euch an, wie Gott diesen Plan umsetzen wird. Er sagt, ich lege mein Wort in deinen Mund und bedecke dich mit dem Schatten meiner Hände, damit ich den Himmel pflanze und die Erde gründe. Also Gott wird seine schützende Hand über Zion halten, was für eine wunderbare Zusage. Aber das hat ein bestimmtes Ziel, nämlich ich lege mein Wort in deinen Mund. Gottes Wort soll nicht nur im Herzen von Zion zu finden sein, sondern im Mund. Es soll hörbar sein. Wenn Gottes Volk von dieser Botschaft erzählt, von seiner Gerechtigkeit und von seinem Heil, vom Ende der Welt und von der Zukunft in einer neuen Welt, heute wird man sagen, wenn wir das Evangelium von Jesus Christus verkündigen, dann erschafft Gott durch dieses Wort, eine neue Welt. Menschen werden gerettet, kehren zurück zu Gott, zu Zion und sie werden Teil einer neuen Schöpfung. All das steckt in Vers 16. Ich lege mein Wort in deinen Mund, damit ich den Himmel pflanze und die Erde gründe. Wir sehen hier also eine Gemeinde, die unter Ungerechtigkeit leidet. Gottes Volk leidet in einer Welt. Es ist, man könnte sagen, mit menschlichen Augen betrachtet, ist es bedeutungslos geworden. Es ist geplagt von Furcht. Ja, es ist geplagt von der Sehnsucht nach Gottes neuem Handeln. Selbstzweifel mischen sich hiermit hinein, wenn diese unscheinbare Schar auf sich selber blickt. Und das alles raubt Dankbarkeit und Freude, Hoffnung und Zuversicht. Alle sehnen sich nach Gottes Arm. Er soll endlich aufwachen. Und in Vers 17 sehen wir, es ist nicht Gottes Arm, der aufwachen muss. Es ist Gottes Gemeinde, die aufwachen muss. Vers 17. Wach auf, steh auf, Jerusalem, die du von der Hand des Herrn den Kelch seines Grimms getrunken hast. Gottes Gemeinde muss aufwachen. Nur so wird sie ihrer Rolle in der Welt gerecht werden, dass sie dieses Wort auch auf den Lippen trägt. Und deshalb ertönt gleich zweimal dieser Aufruf, wach auf, wach auf. Und der erste Aufruf lautet, wach auf zu deiner Gerechtigkeit. Wach auf zu deiner Gerechtigkeit. Vers 17, wach auf, steh auf, Jerusalem, die du von der Hand des Herrn den Kelch seines Grimms getrunken hast. Dieser Kelch ist ein Bild für die Folgen menschlicher Ungerechtigkeit. Und Jerusalem, unter seiner eigenen Ungerechtigkeit, musste diesen Kelch bis zum letzten Schluck austrinken. Und dieses Bewusstsein der eigenen Schuld lastet auf dem Volk. Und hier heißt es, wach auf zu deiner Gerechtigkeit. Denn in Vers 22 heißt es, ich nehme den Taumelkelch von deiner Hand, mit den Hefen des Kelchs meines Grimms. Du sollst ihn nicht mehr trinken. Wach auf zu deiner Gerechtigkeit, das heißt, Gottes Zorn ist zu Ende. Jerusalem ist befreit, nicht nur aus der Unterdrückung in Babylon oder in Ägypten, sondern befreit vor allem von Gottes Zorn. Das ist die Gerechtigkeit, nach der das Volk jagt. Und das ist die Gerechtigkeit, die Gott hier verspricht. Ja, diese Gerechtigkeit bedeutet nicht, dass Gottes Volk auf einmal durch und durch gerecht geworden ist. Ja, überhaupt nicht. Auch heute ist das noch nicht so. Im Gegenteil, Christen halten sich nicht für selbst für gerecht. Deshalb haben wir gerade unsere Sünden bekannt. Und trotz der Ungerechtigkeit des Volkes kündigt Gott an, dass Gottes Zorn zu Ende ist. Es ist vielleicht schwer zu glauben. Deshalb muss Gottes Volk dazu aufwachen. Es muss wahrhaben, dass Gott Menschen gerecht sprechen kann, trotz unserer Ungerechtigkeit. Also wie Gott das ermöglicht, das sehen wir nächste Woche. Dazu müsst ihr zurückkommen. Aber ich denke, auch heute noch fällt es vielen Christen schwer, die Vergebung ihrer Ungerechtigkeit annehmen zu können. Zu tief hat sich das Gefühl der eigenen Schuld ins Gewissen gebrannt. Man wird das Denken nicht mehr los. Zu unfassbar erscheint die Möglichkeit, dass Gott diese Schuld ein für alle Mal ganz und gar wegnehmen könnte. Und das belastet. Das führt zu geistlicher Erschöpfung und Lähmung. Und wenn dir das heute so geht, dann will ich dir sagen, schau weniger auf dich und schau auf Gott. Unterschätze deinen Gott nicht. Keine Schuld ist größer, als dass Gott sie wirklich nicht vergeben könnte. Er will dir Freiheit schenken. Du musst ihm nur Glauben schenken. Also wach auf zu deiner Gerechtigkeit. Das ist der erste Aufruf. Lass dich nicht von den Stimmen im Kopf in die Irre leiten, die sagen, schuldig, wertlos, unwürdig, verdammenswürdig. Sondern wach auf zu deiner Gerechtigkeit. Das ist der erste Aufruf. Der zweite Aufruf lautet, wach auf zu deiner Stärke. Und dazu lesen wir aus Kapitel 52 die Verse 1 und 2. Wach auf Zion, zieh deine Stärke an. Kleide dich in Prachtgewänder, du heilige Stadt Jerusalem. Denn es wird kein Unbeschnittener oder Unreiner mehr zu dir hineinkommen. Schüttle den Staub ab. Steh auf, du gefangenes Jerusalem, mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Zion soll sich Stärke und Pracht anziehen. seine Fesseln lösen und den Staub abschütteln, das sind aktive Verben. Das erfordert Handeln und für dieses Handeln muss man wach sein. Ja, im Schlaf ist selbst der stärkste Mensch hilflos und schwach und genau das will Gott vermeiden. Er will nicht, dass ein heiliges Volk sich schwach vorkommt, wenn es in Wirklichkeit stark ist und wir es nur wahrhaben müssen. Was also macht die Stärke von Gottes Volk aus? Nun, der erste Grund ist der, dass diese Stadt uneinnehmbar ist. Ja, kein Unbeschittener, kein Unreiner wird hineinkommen, anders als das alte Jerusalem, das von anderen Völkern erobert und eingenommen werden konnte. Aufgrund der eigenen Ungerechtigkeit allerdings wird hier nur Gottes Volk hineinkommen. Und das muss bedeuten, dass Gottes Volk nun gerecht ist. Denn sonst dürfte, oder gerecht gesprochen wurde, denn sonst wäre ja die Eroberung wieder möglich. Wenn wir zu Jesus Christus gehören, sind auch wir Teil dieser uneinnehmbaren Stadt. Und wenn man das realisiert, dann sollte das zu einem geänderten Verhalten gegenüber anderen führen. Das darf nicht zu Arroganz oder Überheblichkeit führen, weil unser Gott nicht arrogant oder überheblich ist, aber man sollte nicht den Eindruck haben, dass man als Christ oder auch als christliche Gemeinde aus einer Position der Schwäche agiert. Egal wie sehr politische Konstellationen oder der Zeitgeist in der Gesellschaft christlichen Werten widersprechen mag, sie können nicht den kleinsten Millimeter von Gottes heiliger Stadt einnehmen. Wir sollten uns nicht einschüchtern lassen von gesellschaftlichem Widerstand, weil Gott hier sagt, keiner wird in meine Stadt eindringen. Gott verteidigt Zion, er baut sein Reich, egal welchen Eindruck wir in dieser Welt gewinnen mögen. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund, was die Stärke von Gottes Volk ausmacht, finden wir in Vers 3. Dort heißt es, denn so sagt der Herr, ihr seid umsonst verkauft worden, ihr sollt auch ohne Geld gelöst werden. Der Hintergrund ist der, dass das Bild von Erlösung normalerweise mit der Zahlung eines Lösegeldes einhergeht. Und entsprechend könnte Gottes Volk meinen, dass Gott den Unterdrückern etwas schuldet. Oder vielleicht sogar, dass sein Volk anderen etwas schuldet, damit man diese Freiheit ausleben kann. Damit man seine Existenz in dieser Stadt sichern kann. Aber hier heißt es, wir werden ohne Geld gelöst. Und wie das geschieht, sehen wir in Vers 6. Auch hier müssen wir wieder warten auf nächsten Sonntag, wo es klarer wird. Aber irgendwie ist Gottes Erlösung nicht mit der Zahlung eines Lösegeldes an seine Feinde verbunden, sondern mit seinem sichtbaren Auftreten. Die Antwort auf Unterdrückung in Vers 6 ist Gottes eigenes: Hier bin ich. Diese Verbindung müssen wir uns nächste Woche noch genauer anschauen. Aber was wir hier sehen, ist, diese Erlösung wird ohne Lösegeld geschehen. Denn das würde wie ein Zeichen von Gottes Schwäche aussehen. Ja, sie wird auf eine Weise geschehen, diese Erlösung, die keinen Zweifel an der Botschaft in Vers 7 lässt. Dein Gott ist König. Dein Gott ist König. Das wird in seinem rettenden Handeln über allem klar werden. Gott regiert. Und auch wenn wir ein unscheinbares kleines Volk sind, Gott regiert, nicht die Welt. Wir sind nicht unterdrückt, wir sind befreit. Und zu dieser Stärke müssen wir aufwachen. Weil Gott der starke König ist, soll sich seine heilige Stadt stärker anziehen. Wir sollten nicht unterwürfig in dieser Welt leben, sondern wir dürfen im Bewusstsein von Gottes Stärke auftreten, weil wir wissen, Gottes Gerechtigkeit ist nahe. Wir haben sie schon empfangen in Christus. Die neue Welt gehört uns. Gott sichert sie uns. Niemand wird sie uns wegnehmen. Keiner kann sie einnehmen. Und nächste Woche werden wir uns noch genauer damit befassen, wie Jesus Christus Gottes Gerechtigkeit aufrichtet. Wir werden sehen, wie er am Kreuz schon die alte, ungerechte Welt beendet auf eine gewisse Weise und wie mit der Auferstehung eine neue Welt der Gerechtigkeit beginnt. Aber zum Abschluss in diesem Abschnitt hat Gott noch einen letzten Aufruf an uns. Und der lautet: Mach dich auf den Weg. Mach dich auf den Weg in dieses Zion. Vers 11 und 12. Weicht, weicht, zieht aus von dort und rührt nichts Unreines an. Geht aus von ihr, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Denn ihr sollt nicht mit Hast ausziehen, noch mit Flucht weggehen, denn der Herr wird vor euch herziehen. Und der Gott Israels wird eure Nachhut sein. Jesus greift hier tief in die Schatzkammer von Israels Erfahrungen mit Gott hinein. Und wie schon zuvor erinnert, die Sprache hier an den Exodus aus Ägypten. Und das Bild wechselt nun gewissermaßen von einer uneinnehmbaren Stadt, hin zu einem Auszug aus Ägypten mit Gott als Vorhut und als Nachhut. Sprich, diesem Auszug kann nichts geschehen. Das Bild ist zwar unterschiedlich, aber die Botschaft ist die gleiche. Und wie wir schon erkannt haben, greift es zu kurz, wenn wir diese Worte nur auf die Rückkehr, den Auszug aus Babylon beziehen. Nein, diese Rückkehr aus Babylon nach Jerusalem ist Symbol für einen größeren Auszug von Gottes Volk aus einer ungerechten Welt, deren Ende naht. Und im Einzug in eine neue Welt, in der Gottes Gerechtigkeit regiert. Diese Verheißung gilt allen, die der Gerechtigkeit nachjagen und sie in Jesus Christus finden. Und meine Frage an dich ist deshalb: Wirst du dabei sein? Hast du sie angenommen? Und wenn ja, schläfst du noch? Oder bist du aufgewacht für deine Rolle bei diesem Auszug? Gott hat uns allen seinen Schutz versprochen. Er hat uns zu einer uneinnehmbaren Festung gemacht. Und er hat uns auch eine Botschaft auf die Lippen gelegt. Eine Botschaft, die Kraft hat für eine neue Schöpfung. Und das Evangelium von Jesus Christus ist der Same dieser neuen Welt. Schaut euch Vers 16 noch einmal an. Hier heißt es: Durch diese Worte, durch das Evangelium, pflanzt Gott einen neuen Himmel und gründet eine neue Erde. Wer diese Botschaft glaubt, in dem hat eine neue Schöpfung begonnen. Unsere Rolle ist, dass dieses Wort auf unseren Lippen ist. Dazu schützt uns Gott in dieser Welt. Also lasst uns aufwachen und lasst uns diesen Aufruf wahrnehmen. Lasst uns unsere Gerechtigkeit anziehen, unsere Stärke anziehen und mutig von dieser Botschaft in Jesus Christus erzählen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich, dass du denen, die der Gerechtigkeit, die deiner Gerechtigkeit nachjagen, Gerechtigkeit schenkst durch deinen Sohn Jesus Christus. Danke, dass du ihn zum Licht aller Nationen gemacht hast, auch für uns, und dass wir alle zu deinem Volk zählen dürfen, zu diesem neuen Zion, das du schaffst, dieser neuen Welt, das durch den Glauben an das Evangelium geschaffen wird. Wir bitten dich, lass uns aufwachen. Lass uns aufwachen zu der Gerechtigkeit, die du uns geschenkt hast. Lass uns aufwachen zu der Stärke, die du uns geschenkt hast in Jesus Christus. Und lass uns im Bewusstsein unserer Gerechtigkeit und unserer Stärke mutig und entschlossen von Jesus Christus erzählen. Mögen durch unsere Worte, durch die Worte auf unseren Lippen, dieser neue Himmel gepflanzt und diese neue Erde gegründet werden. Amen.